Woran liegt es denn eigentlich, dass wir gewisse Nährstoffmängel entwickeln, wenn wir die Pille nehmen? Also was passiert da? Was macht die in unserem Körper? Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_Laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Willkommen zur heutigen Episode. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das neue Jahr und passend zum Jahresbeginn die heutige Episode. Denn Jahresbeginn ist eine Zeit, in der viele neue Vorsätze fassen und einen gesünderen Lebensstil anstreben. Und ich freue mich, euch heute Professor Martin Smollich als Gast vorstellen zu dürfen. Professor Martin Smollich ist ein renommierter Experte für klinische Pharmakologie und Ernährungsmedizin. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der medizinischen Wirkung von Lebensmittelinhaltsstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln, wobei er sich auf klinische Studien fokussiert. Und ein wesentlicher Teil seiner Arbeit ist es, sich kritisch mit den neuesten ernährungsmedizinischen Trends und Studien zu beschäftigen. Und wir sprechen in der heutigen Episode über den Nährstoffgehalt in Obst und Gemüse, die Versorgung mit Mikronährstoffen in Deutschland sowie potenziell kritischen Nährstoffen, über All-in-One-Produkte, also Multivitaminprodukte, über die richtige Einnahme und den richtigen Einnahmezeitpunkt von Supplements sowie auch zum Beispiel die Aussagekraft von Bluttests zur Bestimmung der Nährstoffversorgung. Wenn du also mehr über Nährstoffversorgung erfahren möchtest und praktische Tipps für deine Gesundheit im neuen Jahr erhalten möchtest, dann solltest du diese Episode unbedingt anhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Hallo Martin, herzlich willkommen ein zweites Mal hier bei mir im Podcast. Ich freue mich schon auf unser Gespräch heute und würde aber sagen, vielleicht haben wir ja den ein oder anderen neuen Zuhörer hier dabei. Von daher stell dich gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir nochmal tiefer in das Thema so einsteigen können. Also mein Name ist Martin Smollich. Ich arbeite hier am Institut für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Komme von Haus aus eigentlich aus der Pharmakologie, habe früher ganz viel Forschung gemacht und klinische Arbeit im Krankenhaus und bin dadurch dann auch in die Ernährung reingekommen. Das heißt, sowohl in der Forschung als auch in der Therapie habe ich mich primär eigentlich mit Medikamenten beschäftigt und habe mir dann irgendwann natürlich die Frage gestellt, naja, diese Menschen, die sind krank und ich versuche denen mit Medikamenten bestmöglich zu helfen. Aber eigentlich wäre es doch sinnvoller mal zu gucken, welche Rolle die Ernährung in der Prävention dieser Erkrankung spielt. Und so bin ich dann in die Ernährungsmedizin reingekommen und mache das jetzt mit Schwerpunkt Nahrungsergänzungsmittel und Mikronährstoffe seit fast 20 Jahren.
Sehr spannend und auf jeden Fall schon eine etwas längere Zeit. Da wird sich einiges an Wissen angehäuft haben und ich hoffe, wir werden heute ganz viel erfahren. Beim Thema Supplements bzw. Nahrungsergänzungsmittel zu Deutsch ist es ja häufig so, dass es die eine Seite gibt, die sagt, ja, macht auf jeden Fall Sinn, gewisse Nährstoffe zu ergänzen und eine andere Seite, die häufig sagt, wenn man sich gesund ernährt, wenn man vielseitig sich aus verschiedenen bunten Lebensmitteln ernährt, dann braucht man keine Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt ist hier aber die Frage, es gibt ja auch da immer wieder die Diskussion, dass der Nährstoffgehalt vor allem Obst und Gemüse in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. Kannst du das bestätigen? Und wenn ja, warum ist das so?
Ja, also das ist wieder was, wo man wirklich differenzieren muss. So natürlich grundsätzlich ist es ja immer wahr, dass unsere Böden in Europa arm an Selen und Jod sind. Das war schon immer so. Also das sind so Nährstoffe, auf die man sowieso achten sollte. Wenn es jetzt um diese Nährstoffverarmung geht, insbesondere so in Obst und Gemüse, aber auch in Getreide, da muss man das so ein bisschen einordnen. Also es ist so, es gibt keine Nährstoffverarmung der Böden an sich. Das liegt einfach auch daran, dass natürlich gedüngt wird. Also deshalb werden ja auch Bodenanalysen gemacht und in der Landwirtschaft wird viel spezifisch gedüngt. Da werden ja Nährstoffe, die mit den Pflanzen rausgehen, auch wieder zugefügt. Dazu kommt so ein Nebenaspekt, dass auch CO2-Anstieg ja in der Atmosphäre ist und das wirkt sich auch auf den Nährstoffgehalt eher negativ aus in den Pflanzen. Das muss man sich mal klar machen. Das ist auch ganz interessant. Trotzdem ist es so, es gibt Daten, die zeigen, dass im Vergleich zu den 1950er Jahren einige Mineralstoffe, aber auch Vitamine, B-Vitamine zum Beispiel in Getreide, in Obst und Gemüse abgenommen haben. Aber da ist die Einordnung ganz wichtig, denn diese Abweichung oder auch dieser Abfall, der liegt im Bereich der normalen Schwankungen, die wir sowieso haben. Also auch zum Beispiel Witterung, Wetter, Lagerung, wie die Transportwege sind. Das wirkt sich alles auf den Nährstoffgehalt aus. Und das sind ganz viele Schwankungen. Und da geht das halt so mit rein. Wo das unklar ist, wie relevant das ist, ist der Rückgang bei sekundären Pflanzenstoffen. Also das ist was, was eigentlich deutlicher ist als bei Vitaminen und Mineralstoffen, dass man sieht, wir haben heute weniger sekundäre Pflanzenstoffe als früher in den Pflanzen. Das ist anbaubedingt, aber eben auch sortenbedingt. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, daraus ergibt sich dann immer so die Frage, naja, müssen wir jetzt alle supplementieren? Wie ist das? Was muss ich da machen, damit ich optimal versorgt bin? Kann ich meine Mineralstoffe, Vitamine noch über eine normale Ernährung decken. Und da ist das ganz klar, dass der Grund für Nährstoffmängel, die wir durchaus haben in Deutschland, nicht an dieser Nährstoffverarmung der Lebensmittel liegt, sondern einfach daran, dass sich die meisten Menschen eben sehr ungesund und einseitig und nährstoffarm ernähren. Also das kann man ganz gut untersuchen, wenn man das schafft, sich wie empfohlen zum Beispiel jeden Tag 3 Portionen Gemüse zu gönnen und viel Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte und 2 Portionen Obst und so weiter. Dann ist auch dieser Trend der Nährstoffverarmung in den Obst- und Gemüsesorten überhaupt kein Thema. Also das ist was, wo man auch viel selber in der Hand hat.
Ja, definitiv. Und du hast es jetzt gerade schon einmal kurz angesprochen. Welche Rolle spielen denn hier die Anbaubedingungen, aber auch die Transportwege beim Thema Nährstoffe in Lebensmitteln?
Ja, also das kommt natürlich auch darauf an, wo die Lebensmittel herkommen, die man so im Supermarkt findet. Also wenn wir natürlich Produkte haben, die halbreif geerntet werden auf der anderen Seite der Welt, die dann wirklich um die halbe Welt geflogen werden, die gekühlt werden, die wochenlang transportiert werden, die dann in Lagern liegen. Das ist natürlich schlecht für den Nährstoffgehalt. Das zeigen die Untersuchungen ganz eindeutig. Und das bedeutet natürlich eigentlich auch etwas ganz Einfaches. Das heißt, wenn ich wirklich eine hohe Nährstoffzufuhr haben will, dann muss ich auf regionale und saisonale Lebensmittel achten. Also Produkte, die eben kurze Transportwege haben und die reif geerntet werden. Und dann kann man vielleicht noch ein bisschen darauf achten, natürlich die Zubereitung, also auch zu Hause, je nachdem, was ich in der Küche mit dem anstelle. Das hat ja einen Einfluss auf den Nährstoffgehalt. Aber das Grundprinzip ist, wenn man hohe Nährstoffdichte haben will, regional reif geerntete und saisonale Lebensmittel zu bevorzugen.
Ja, definitiv. Und genau, in der Küche dann eben nicht, wie man so schön sagt, tot kochen, sondern schonend erhitzen und
Genau, also
darauf
ich
einfach.
meine, es sind ja halt ne, frische Lebensmittel mit Rohkost und die Zubereitung, ne, wenn man da die schonenden Zubereitungen macht, also nicht nur Rohkost, sondern eben Dampfgaren ne, zum Beispiel ne, oder hitzeempfindliche Lebensmittel ja schon zubereiten, nicht in Wasser tot kochen. Das hat wirklich den entscheidenden Einfluss auf die Nährstoffversorgung. Und wenn dann in dem Rohprodukt 5 oder 10% weniger B-Vitamine drin sind als vor 50 Jahren, dann ist das nicht mehr das Entscheidende.
Ja. Und wenn wir uns jetzt mal generell die Versorgung in Deutschland mit Mikronährstoffen anschauen, wie bewertest du da die allgemeine Lage? Wahrscheinlich ist es auch jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir wieder wahrscheinlich unterschiedliche Zielgruppen uns anschauen müssen. Einmal diejenigen, die vielleicht sowieso nicht auf ihre Ernährung achten. Da weiß ich nicht, inwieweit das überhaupt Sinn macht, die Frage zu beantworten, weil da vielleicht ganz viel fehlt. Aber wenn wir jetzt mal sagen, jemand ernährt sich wirklich ausgewogen, auch pflanzenbasiert, gibt es da trotzdem vielleicht gewisse Mängel, die auftreten können? Und was ist dann so tatsächlich das, was häufig in Deutschland mangelhaft ist?
Genau, also du hast es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wenn man es ganz, ganz perfekt beantworten will, muss man sich den einzelnen Menschen immer angucken. Das, was wir natürlich in der Ernährungsmedizin auch machen. Aber trotzdem gibt es halt Trends. Und ich finde diese Trends auch immer wichtig klarzumachen. Entgegen auch der Behauptung auf der einen Seite, dass wir alle Supplements brauchen, das sehe ich nicht so, aber auf der anderen Seite eben auch die Behauptung, mit einer normalen Ernährung sind wir alle optimal versorgt, das stimmt genauso wenig. Und da gibt es eben ganz große Datenmengen aus Deutschland, die zeigen jetzt die typischen Mangelkandidaten oder die typischen Kandidaten, wo wir eine kritische Versorgungssituation haben, ist natürlich an erster Stelle Vitamin D, was ja über die Ernährung eigentlich auch kaum eine Rolle spielt. Ne, aber dann zum Beispiel auch Vitamin E, Folsäure, Kalzium, Eisen, Eisen insbesondere halt dann bei menstruierenden Frauen und Jod. Ne? Und das ist also Vitamin E zum Beispiel. Da haben wir, wenn wir die DGE-Zufuhrempfehlung zugrunde legen, ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, die die DGE-Zufuhrempfehlung für Vitamin E nicht erreicht. Bei Folsäure ist es noch schlechter, da sind es halt 80, 90%. Beim Kalzium auch ungefähr die Hälfte. Beim Jod, ne, mit Jodsalz, wenn man das mitnimmt, dann haben wir ungefähr die Hälfte der Bevölkerung erreicht trotzdem nicht die Zufuhrempfehlung. Und wenn man gar kein Jodsalz verwendet, dann ist es praktisch gar nicht möglich. Also das sind so typisch kritische Nährstoffe. Und vielleicht, bevor wir einzeln auf die eingehen, ergibt sich eigentlich auch was Einfaches, denn diese Nährstoffe kann man ja, wenn man sich optimal ernährt, potenziell doch einfach über die Ernährung decken. Ne? Also Vitamin E und Folsäure, ne, eine pflanzenbasierte, vollkornreiche, hülsenfrüchtereiche Ernährung, da ist das natürlich drin. Ne? Und auch Kalzium zum Beispiel, das kann man potenziell über eine Ernährung problemlos decken. Aber die meisten Menschen haben halt weder die Ressourcen noch die Zeit noch die Kapazität, irgendwie sich jeden Tag perfekt zu ernähren.
Und weil du jetzt schon angesprochen hast, Eisen vor allem ist bei menstruierenden Frauen natürlich ein Thema. Gibt es ansonsten noch bestimmte Gruppen, die besonders gefährdet sind, an bestimmten Nährstoffen einen Mangel zu entwickeln? Also zum Beispiel Schwangere.
Ja, das kommt also jetzt, wenn wir über Schwangere sprechen, so ein bisschen auf die Grundversorgung natürlich an. Also jetzt Eisen beispielsweise wäre dann in der Schwangerschaft wieder was Besonderes, weil in der Schwangerschaft die Menstruation wegfällt. Das heißt, wir haben dann natürlich die Empfehlung, bei Eisen in der Schwangerschaft auf jeden Fall Eisen zu messen, Blutwerte zu bestimmen, um gezielt zu supplementieren, weil es sein kann, dass dadurch, dass die Menstruationsverluste nicht mehr da sind in der Schwangerschaft, eigentlich gar keine erhöhte Zufuhr erforderlich ist. Ansonsten ist in der Schwangerschaft natürlich das Wichtigste Folsäure und Jod. Ne? Also Folsäure muss man wirklich auch am besten vor der Schwangerschaft optimal versorgt sein, bevor die Schwangerschaft einsetzt. Und Jod ist auch wichtig, von Beginn an der Schwangerschaft meistens zu supplementieren, um da eine optimale Entwicklung des Kindes zu gewährleisten.
Wenn wir uns da jetzt mal das Thema, also die einzelnen Nährstoffe genauer anschauen, Jod hast du jetzt schon des Öfteren angesprochen, deswegen würde ich einfach sagen, wir starten mal mit Jod. Wie genau ist da jetzt die Situation in Deutschland und welche Risiken sind da auch mit einem Mangel verbunden? Und haben wir auch andere Möglichkeiten außer Jodsalz?
Ja, also das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Vitamin D, das hat sich ja schon viel rumgesprochen und so, aber Jod, das ist aus meiner Erfahrung ganz oft noch unterschätzt, wie schlecht die Versorgungslage so in Deutschland ist. Und da haben wir sehr gute Daten für verschiedene Bevölkerungsgruppen auch und man kann im Schnitt so sagen, dass ungefähr ein Drittel aller Menschen in Deutschland nicht optimal mit Jod versorgt ist, ne, oder sogar einen echten Mangel hat. Und ein Beispiel, wo das halt auch häufiger sogar noch auftritt, ist bei Frauen, die die Pille einnehmen. Auch die Pille ist ein zusätzlicher Risikofaktor für Jodmangel. Und deshalb ist halt auch in der Schwangerschaft, aber dann halt auch bei einer Pilleneinnahme Jodsupplementation, was sehr, sehr sinnvoll ist. Also ungefähr ein Drittel der Menschen nicht optimal versorgt oder Mangel. Noch dramatischer ist das bei den Kindern und Jugendlichen. Also da haben wir, das sind die neuesten Daten aus diesem Jahr, ungefähr die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen, die ihren Jodbedarf in Deutschland nicht decken. Also Jod ist wirklich ein Mangelnährstoff in Deutschland. Und ich halte das für ganz dramatisch, weil eben Jod, du hast nach den Funktionen auch gefragt, die meisten wissen natürlich, Jod ist wichtig für die Schilddrüse. Naja, das stimmt, aber die Schilddrüse lebt ja nicht für sich alleine, sondern wenn die Schilddrüse nicht optimal mit Jod versorgt ist, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus, weil die Schilddrüsenhormone auf den ganzen Körper wirken. Das heißt, es betrifft den ganzen Stoffwechsel Das betrifft das Wachstum, das betrifft die Organfunktion, das betrifft ganz wesentlich auch bei Kindern und Jugendlichen die kognitive Entwicklung. Also selbst ein geringer Jodmangel wirkt sich direkt negativ auf die kognitive Entwicklung aus. Ja, und deshalb ist das sowohl in der Schwangerschaft als auch in Kinder- und Jugendlichenzeit was ganz, ganz Wichtiges, worauf man achten soll. Und du hast gefragt, welche Lebensmittel spielen eine Rolle, außer Jodsalz. Also außer Jodsalz ist es praktisch nicht möglich oder sehr, sehr unrealistisch, den Jodbedarf in Deutschland zu decken. Also man könnte es machen. Die Jodquellen, Seefisch, Algen, ne, und eine gewisse Rolle spielen halt auch Milch und Milchprodukte, was herstellungsbedingt ist. Ne? Also die Kühe leben ja nicht im Meer, aber durch die Produktion kommt auch ein bisschen Jod mit rein. Das heißt, das sind die drei Hauptquellen. Und wenn wir das halt überlegen, ne, also zwei, drei Portionen fetten Seefisch am Tag, mehrere Portionen in der Woche, ne, mehrere Portionen Algen pro Woche, ne, oder jeden Tag größere Mengen Milchprodukte, das entspricht natürlich überhaupt nicht der durchschnittlichen Ernährung. Und deshalb kommt man ohne Jodsalz eigentlich überhaupt nicht in die Zuverempfehlung für Jod rein.
Und gibt es da, also wird es routinemäßig beim Hausarzt untersucht, wie die Jodversorgung bei den Patienten ist, oder müsste man da explizit sagen, ich möchte bitte im Blut meinen aktuellen Jodstatus untersucht haben?
Das kann man sagen, aber selbst das wäre nicht hilfreich, weil man Jod nicht im Blut sinnvoll bestimmen kann. Also das ist deshalb mit dem Jod so ein bisschen komplizierter. Es gibt auch Anbieter, die bieten Jodbestimmung aus dem Blut an oder aus Haaren oder so. Das ist nicht sinnvoll. Die sinnvolle Diagnostik für den Jodzustand ist ein 24-Stunden-Sammelurin. Also das ist ein bisschen aufwendiger. Dann hat man wirklich auch valide Daten, wenn man das machen möchte. Ansonsten die Alternative dazu ist eine sogenannte Jodanamnese. Das heißt, wir würden jetzt auch in der Ernährungsmedizin mit den Menschen sprechen, Ernährungsprotokoll uns angucken und dann mal über eine Woche aufnehmen, wie ist so die Ernährung. Und daran kann man schon ziemlich gut abschätzen, wie die Jodversorgung so ist. Ne, wenn man es wirklich genau wissen möchte, muss man halt diesen Sammelurin, die Sammelurinmessung machen, die halt keine Standarduntersuchung ist.
Okay, spannend. Und neben Jod spielt ja auch Selen eine wichtige Rolle, hattest du ja auch am Anfang gesagt, bezüglich den Böden, dass einfach weniger, also dass die Böden einfach Selen- und Jodärmer sind. Selen spielt auch eine Rolle für die Schilddrüse. Vielleicht können wir da einfach mal das Gleiche durchmachen. Warum ist Selen so wichtig und wie können wir hier unsere Aufnahme optimieren?
Ja, also beim Selen, Schilddrüse ist schon mal gut, wenn das überhaupt bekannt ist, weil viele Menschen kennen Selen eigentlich gar nicht so. Ne? Und Schilddrüse fällt Jod ein, aber Selen nicht. Das heißt, Selen wichtig für die Schilddrüse, aber auch für die Herzgesundheit. Also kardiovaskuläre Gesundheit insgesamt ist Selen eine wichtige Substanz. Und ja, über die Schilddrüse wirkt halt wieder ein Selenmangel negativ auf den gesamten Stoffwechsel und auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Aufgrund der Böden, aufgrund der Ernährung ist es auch hier so, wenn man sich die Daten anguckt, dass der Großteil der Menschen die optimale Selenzufuhr nicht erreicht. Hier haben wir aber eine Besonderheit, also deshalb würde ich immer davon abraten, jetzt einfach so Selenpräparate einzunehmen. Wir haben eine Besonderheit bei der therapeutischen Breite. Das bedeutet halt, anders als bei Vitamin C oder irgendwas oder Vitamin D, ist es bei Selen so, dass sowohl zu wenig als auch zu viel nachteilig für die Gesundheit sind. Sowohl für die Schilddrüse als auch für die Herzgesundheit. Daneben gibt es halt auch Daten, die zeigen, dass Selen zum Beispiel, wenn es überdosiert ist, das Krebsrisiko erhöhen kann. Und der optimale Bereich für Selen im Blut, der ist relativ gering. Und deshalb empfehle ich persönlich immer, das ist jetzt meine persönliche Meinung, keine Leitlinienempfehlung, den Selenstatus mal zu messen. Und dann weiß man, ob man supplementieren sollte oder nicht. Bei dem Messen sollte man auch darauf achten, also man kann Selen im Blut bestimmen, aber aussagekräftiger ist der Messwert von Selenoprotein P, heißt das. Das ist einfach so ein funktioneller Parameter, der ist dann aussagekräftiger. Genau, und jetzt habe ich schon Supplemente erwähnt. Also wenn man Selensupplemente einnehmen möchte, auch in der Prävention, nur nach vorheriger Messung. Und es stellt sich ja die Frage, ob man das nicht einfach über Ernährung machen könnte. Ne? Und das ist bei Selen natürlich ein großes Problem. Das kennen inzwischen, glaube ich, schon viele, dass es die Paranüsse gibt. Also man kann Das ist das selenreichste Lebensmittel, was es gibt. Also man kann den Selenbedarf so über 2 Paare Nüsse pro Tag decken. Aber da haben wir einen großen anderen Nachteil, nämlich dass Paranüsse sehr stark radioaktiv belastet sind. Und da geht jetzt keine akute Gesundheitsgefahr aus. Aber wenn man präventiv medizinisch denkt, ist die Empfehlung jetzt über Jahrzehnte jeden Tag 2, 3 Paranüsse zu essen nicht optimal. Und andere Lebensmittel bleiben da kaum übrig.
Ja, und ich dachte auch, habe ich auf jeden Fall schon mehrfach gehört, dass eben der Selengehalt in den Paranüssen auch sehr stark schwanken kann, dass manche halt eher sehr wenig enthalten, manche vielleicht so viel, dass man dann wieder überversorgt ist. Oder können wir rein durch die Paranüsse nicht gleich in eine Überversorgung geraten?
Ja, also da gibt es keine Daten zu, die zeigen, dass man dadurch wirklich in eine Überversorgung kommt. Aber die Daten, die es gibt, ist genau wie du sagst, dass der Selengehalt teilweise sehr hoch ist und teilweise ganz gering. Das sind eben Naturprodukte und unterliegen Schwankungen, genauso wie das halt auch bei Jod in Milchprodukten oder so der Fall ist. Deshalb, oder in Algen, deshalb empfehle ich sowas immer wirklich nicht über natürliche Lebensmittel zu machen, bei diesen kritischen Nährstoffen, die eine enge therapeutische Breite haben. Das spielt halt gegen die Paranüsse.
Das heißt, wenn wir jetzt hier schon mal ein kurzes Fazit ziehen wollen, dann würdest du sagen, beim Thema Jod, du würdest schon empfehlen, jodiertes Speisesalz zu verwenden. Und
Immer.
beim Thema Selen auf jeden Fall nicht einfach blind zu supplementieren oder so, sondern da einfach mal den Wert zu messen und zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich, und dann aber eher zu einem Supplement als zu den Paranüssen zu greifen.
Genau so. Also ich bin immer ein Freund von Food First, aber wenn Food First nicht klappt, spricht ja grundsätzlich nichts gegen Nahrungsergänzungsmittel. Da muss man eben nicht ideologisch sein. Und ja, beim Jod, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also wirklich Jodsalz, wenn man Salz verwendet, immer Jodsalz. Das gilt auch ja, für Menschen, die vielleicht sagen, sie haben eine Jodallergie. Es gibt keine Jodallergie. Es gibt Menschen, die Schilddrüsenerkrankungen haben, Hashimoto, Thyreoiditis zum Beispiel, Über- oder Unterfunktionen der Schilddrüse. Die sollten die Einnahme dann immer mit ihrer Endokrinologin absprechen. Aber auch da gibt es keine absoluten Kontraindikationen gegen Jodsalzverwendung zum Beispiel.
Okay. Dann würde ich jetzt gerne mal zum Thema Vitamin D kommen. Du meintest zwar, dass du glaubst, dass das Thema schon ein bisschen mehr Bewusstsein bekommen hat, aber ich muss sagen, ich kriege doch auch immer wieder in meinem Umfeld mit, wie das dann teilweise doch zu einer Überraschung führt, wenn dann irgendwie im Blut festgestellt wurde, ja, Vitamin D-Mangel. Und ich persönlich denke mir dann, okay, ich supplementiere seit 6 Jahren so mit Vitamin D und schaue da regelmäßig, dass ich da optimal versorgt bin. Wie relevant ist da der Mangel? Also wie ist da die Situation in Deutschland, besonders vielleicht auch in den Wintermonaten? Da kann man vielleicht ja auch noch mal einen deutlichen Unterschied feststellen, Sommer- und Wintermonate.
Genau, also auf jeden Fall. Das ist auch wichtig, dass jetzt, ich kann ein paar Zahlen sagen. Diese Zahlen stammen nicht von Supplement-Herstellern, sondern die stammen vom konservativen Robert-Koch-Institut. Ne? Also das als Disclaimer vorweg. Und da sehen wir die saisonalen Schwankungen und ausreichend mit Vitamin D versorgt. Aufgrund dieser RKI-Daten sind bei den Erwachsenen in Deutschland im Winter, in den 3 Wintermonaten, 17% der Erwachsenen. 17% der Erwachsenen ausreichend versorgt. Ne? Das heißt, 83% nicht ausreichend versorgt. Und da drin sind ja schon die Leute, die Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Das heißt, wenn man keine Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, dann ist im Prinzip keiner im Winter ausreichend versorgt mit Vitamin D in unseren Breitengraden. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, das sind die Robert-Koch-Daten. Im Sommer sieht es ein bisschen besser aus. Da sind ebenfalls diese Daten 65% der Erwachsenen ausreichend mit Vitamin D versorgt. Auch 65%, ne, bedeutet umgekehrt 35%, ein Drittel der Erwachsenen sind selbst im Sommer nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt. Das betrifft natürlich Menschen, die Risikogruppen angehören, ne, Menschen, die bettlägerig sind, chronisch Kranke, Ältere, Menschen mit Resorptionsstörungen, Menschen mit Adipositas. So, aber trotzdem ein Drittel selbst im Sommer nicht ausreichend versorgt und im Winter ne, 83% nicht ausreichend versorgt. Ich denke, die Zahlen sprechen da schon für sich.
Und ausreichend versorgt bedeutet ja, wenn ich es jetzt richtig verstehe, nicht gleichzeitig, dass man optimal versorgt ist, oder?
Genau, das wären noch weniger. Also deshalb meinte ich das schon. Das sind diese konservativen Daten so, ne? Also 13% sind im Winter ausreichend versorgt, optimal. Da gibt es keine Daten, die das denn differenzieren würden. Das sind jetzt nur
Okay.
meine Schätzungen. Es sind natürlich vielleicht ein paar Prozent, die optimal versorgt sind.
Und was genau haben wir für Risiken und Folgen beim Vitamin D-Mangel oder wenn wir nicht ausreichend versorgt sind?
Ja, das ist eben ein Kontinuum so, ne? Das heißt, wir haben einen schweren Vitamin D-Mangel, der ist tödlich. Also Vitamin D ist ein Vitamin, das ist lebensnotwendig. Das heißt, ein schwerer Vitamin D-Mangel führt zur Knochenerweichung, ne? Wichtig für den Knochenstoffwechsel. Das heißt, wir haben Knochenbrüche, die Knochenstruktur geht kaputt, wir haben Rachitis, wir entwickeln schwere Depressionen. Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, neurologische Störungen, das Immunsystem geht runter. Wir haben ganz schwere Infekte. Das ist im schweren Vitamin D-Mangel. Und im optimalen Bereich haben wir von all dem möglichst wenig. Das heißt, wir haben wirklich ein super gut funktionierendes Immunsystem, was aber auch nicht überreagiert, was gut ausbalanciert ist. Wir haben sehr gute Knochengesundheit. Wir haben einen sehr guten Stoffwechsel, also auch Vitamin D-Mangel fördert zum Beispiel die Entstehung von Insulinresistenz. Ja, und dazwischen gibt es eben ein Kontinuum. Das heißt, wenn ich nicht optimal versorgt bin, Richtung Suboptimalversorgung, Richtung Mangel gehe, dann nehmen die Infekte zu, dann verschlechtert sich die Insulinresistenz zum Beispiel, dann kann es zu Stimmungsschwankungen, zu depressiven Episoden kommen. Und in diesem Bereich bewegen wir uns dann mit den Beschwerden.
Und wir können ja jetzt einfach zum Arzt gehen und sagen, ich möchte bitte meinen Vitamin D-Spiegel untersuchen lassen. Ich glaube, es kostet 8 € oder 12 €. Ich glaube, die Kasse zahlt es ja nicht. Und es gibt ja aber auch die Selbsttests für zu Hause. Würdest du sagen, die kann man auch auf jeden Fall machen oder spricht irgendwas gegen diese Selbsttests?
Ja, also wenn man das jetzt nur auf Vitamin D bezieht, sind diese Selbsttests nicht besonders kritisch, sage ich mal so. Also wenn wir nochmal vielleicht ausführlicher über Selbsttests sprechen, es gibt ja auch ne, All-You-Can-Eat-Selbsttests, ne, von A bis 10 kann man alles testen. Das ist sehr, sehr kritisch beim Vitamin D. Kann man das grundsätzlich machen? Das Problem bei diesen Selbsttests ist, dass vielen gar nicht klar ist, wie ja, wichtig, die optimale Blutentnahme ist, was das für einen Einfluss hat, wie der Transport der Probe sich auswirkt und wie sich die Untersuchungsqualität im Labor auswirkt. Das sind alles Faktoren, die man oft dann nicht in der Hand hat. Also ich persönlich rate eben, damit der Wert wirklich valide ist, das in der Arztpraxis zu machen, damit man eben ja, sicher ist, dass der Wert auch wirklich stimmt. Wenn man jetzt, warum auch immer, das nicht in der Arztpraxis machen möchte, geht bei Vitamin D auch der Selbsttest. Einfach deshalb, wenn das Ergebnis nicht 100% stimmt, ist das ja nicht akut lebensgefährlich beim Vitamin D-Wert. So. Ja, aber es ist
Und
vielleicht, ja, als Ergänzung finde ich schon mal der wichtigste Ansatzpunkt, überhaupt Vitamin D zu messen. Also, weil ich kenne das aus ganz vielen Diskussionen auch, dass immer gefragt wird, naja, was ist die optimale Dosierung? Brauche ich jetzt 1000 oder 2000? Und da gibt es ja ganz viele Weltanschauungen, die da aggressiv auf sich einprügeln gegenseitig. Und das ist eigentlich komplett überflüssig, weil das Entscheidende ist, wie ist mein Blutwert? Und den kann ich einfach messen. Nur der optimale Wert sind 75 bis 125 Nanomol pro Liter. Und es gibt Menschen, die kenne ich selber, die erreichen diesen optimalen Wert mit 800 oder 1000 Einheiten pro Tag. Und andere Menschen, die brauchen für diesen Wert 4000 oder 5000 Einheiten pro Tag. So, und da braucht man gar nicht über Dosierung streiten, sondern einfach messen und dann weiß man es.
Und welche Dosierung würdest du sagen, wäre aber jetzt eine, mit der man einfach auf Nummer sicher ist und vielleicht weder einen Mangel noch eine Überdosierung riskiert?
Ja, also
Das
wenn
ist
man.
eine schwierige Frage, gell?
Naja, also das ist halt, es gibt halt so einen Sicherheitsbereich. Sagen wir halt, ne, also bei den meisten Menschen, wenn wir als Untergrenze 800 bis 1000 Einheiten pro Tag nehmen, das wären für Menschen, die sich auch in der Sonne aufhalten, die ein Körpergewicht von vielleicht irgendwie 50, 60 Kilogramm haben, die nicht adipösen, keine Risikofaktoren. Also sagen wir ungefähr 1000 Einheiten pro Tag. Und die Obergrenze, die man maximal als Erwachsener machen sollte, ohne zu messen, sind 4000 Einheiten pro Tag. Das ist jetzt auch nicht meine Guru-Meinung, sondern das sind die Empfehlungen der EFSA, der Europäischen Lebensmittelbehörde. Auch darüber, man kann auch locker über 4000 Einheiten geben, wenn das notwendig ist, aber dafür muss man eben halt vorher messen. Und Das ist der Bereich einfach, wenn man nicht messen möchte, zwischen 1000 und 4000 Einheiten pro Tag. Aber trotzdem will ich da halt nochmal das Plädoyer machen für die Messung, denn da gibt es nämlich einen Punkt, den viele so übersehen. Man kann ja sagen, gut, wenn ich das halt so mache, 2000 Einheiten pro Tag bin ich in der Mitte zwischen irgendwie 1000 und 4000 so grob. Da mache ich zumindest keine Überdosierung. Das stimmt. Aber die Messung dient ja auch dazu, Unterdosierung zu verhindern. Denn das ist vielen Menschen eben gar nicht klar, dass die vielleicht Beschwerden haben, Infekthäufigkeiten und dass die mit so 2000 Einheiten pro Tag unterversorgt sind. Und auch da hilft dann eben die Blutbestimmung, dass ich weiß, ich brauche vielleicht deutlich mehr.
Ja, spannend. Und wie sieht es denn mit Omega-3 aus? Wie können wir das untersuchen? Welche Aufgaben erfüllt Omega-3? Und vielleicht als erste Frage, wie ist hier die Versorgung in Deutschland?
Ja, das ist leider ein Thema, mit dem ich mich immer sehr unbeliebt mache, als Wissenschaftler, aber das kann ich da nicht ändern. Also das Thema ist super komplex. Ich versuche es einfach mal so, die wirklich Bullet Points irgendwie da so rauszunehmen. Also natürlich, bei den Omega-3-Fettsäuren ist es so, das sind essentielle Fettsäuren, das heißt, die braucht unser Körper. Die braucht unser Körper für zum Beispiel den Aufbau von Zellmembranen, also das Omega-3-reichste Gehirn, das Omega-3-reichste Organ ist das Gehirn im Menschen. Die Zellmembranen, ne, in den Nervenzellen enthalten sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Daneben funktionieren bestimmte Omega-3-Fettsäuren auch als Botenstoffe, als Neurotransmitter im Körper. Und sie regulieren Entzündungsgeschehen, also auch die Bildung von Gerinnungsstoffen, aber auch von Entzündungsmediatoren wird durch Omega-3-Fettsäuren beeinflusst. Und zwar tendenziell günstig. Ne? Das heißt, wir haben eher entzündungshemmende Effekte. Wir haben neurologisch positive Effekte, während auf der anderen Seite ja die Omega-6-Fettsäuren da so ein bisschen wie ein Gegenspieler sind, obwohl man das überhaupt nicht so eindeutig sagen kann. Also das ist der physiologische Hintergrund so. Wenn man sich jetzt die Versorgung anguckt, dann haben wir immer, das ist der Punkt, wo ich mich unbeliebt mache, einer der Punkte, das Problem, dass wir hier anders als bei Vitaminen und Mineralstoffen keine klaren Mangelerscheinungen haben, die wir messen können. Also wir können sehen, Menschen, die zu wenig Vitamin C bekommen, ab einer bestimmten Dosis, kriegen die Zahnfleischbluten, die Zähne fallen aus, ne, oder bei Vitamin D können wir die Knochendichte messen, zu wenig, dann nimmt die Knochendichte ab, das können wir messen. Und bei den Omega-3-Fettsäuren ist das nicht so. Da wird halt sehr viel behauptet, ne, aber es gibt halt kein Krankheitsbild für einen Omega-3-Mangel. Und das gilt selbst halt für ja, Risikolebenszeiten. Ne, also ich persönlich empfehle halt auch natürlich Omega-3-Supplementation, zum Beispiel in der Schwangerschaft, weil das dafür einfach Baustoff für das kindliche Gehirn ist. Aber es gibt natürlich auch die Daten, ganz einfach, Millionen Menschen nehmen in der gesamten Schwangerschaft gar keine Omega-3-Fettsäuren auf. Also die essen weder Seefisch noch Algen noch Leinöl und die Kinder sind trotzdem gesund und haben nicht irgendwelche kognitiven Defizite. So, und das ist halt eben so ein bisschen schwierig, da deshalb zu sagen, wie ist die Versorgungssituation, weil es einfach keine klaren Grenzwerte gibt, die man aus Studien ableiten könnte.
Und welche Rolle spielen Omega-3-Fettsäuren für unsere Herzgesundheit?
Also das ergibt sich teilweise aus den physiologischen Hintergründen so. Das heißt, die Omega-3-Fettsäuren sind als Neurotransmitter an der Herzerregung beteiligt, aber auch an den gesunden Gefäßen. Also wir haben einmal die normale gesunde Blutgefäßfunktion, an denen die Omega-3-Fettsäuren beteiligt sind. Aber auch im Laufe des Lebens haben wir natürlich fortschreitende Entzündungsprozesse, ne, durch in Form von Atherosklerose, durch Cholesterin, Plaques, die da sind. Das führt zu Entzündung und da sind die Omega-3-Fettsäuren eben antientzündlich wirksam. Ne, und das wirkt sich natürlich insgesamt auf die Herzgesundheit aus und positiv. Und da muss man dann aber auch wieder so differenzieren. Das ist halt wirklich ein schwieriges Thema, wo ja auch die Leute sagen, ob die drei Präparate wirken oder die wirken nicht. Beides stimmt. Man muss sich angucken, worauf man diese Aussagen bezieht. Also ich kann es vielleicht mal zusammenfassen. Also jetzt für die Herzgesundheit. Wir haben wirklich nachgewiesene Wirkung von Omega-3-Präparaten für das Risiko, für Sterberisiko aufgrund von Herz-Kreislauf-Ursachen. Das wird reduziert. Auch das Risiko für Herzinfarkte wird reduziert. Bei Menschen mit Risikofaktoren wird auch das Risiko für Schlaganfälle reduziert. Der Blutdruck nimmt geringfügig ab bei einer Omega-3-Supplementation, was gut ist. Und wir haben auch bei höheren Mengen von Omega-3-Präparaten, bei höheren Dosierungen, eine Senkung von erhöhten Triglyceridwerten. Auf der anderen Seite, was dann andere Leute nämlich immer anführen, ist auf die Gesamtsterblichkeit, also dass ich auf meine Lebenserwartung, dass ich an irgendwas sterbe, haben Omega-3-Fettsäuren in der Supplementation keinen Effekt, ne? Und auch das Schlaganfallrisiko bei Menschen ohne Risikofaktoren wird nicht beeinflusst und auch das LDL-Cholesterin wird durch Omega-3-Präparate nicht beeinflusst. Also man muss da schon genau hingucken, von welchem Effekt man sozusagen spricht.
Und wie kann man das jetzt aber für sich selbst diese Botschaft mitnehmen? Also wie relevant ist dann eine Omega-3-Supplementierung oder auch der regelmäßige Verzehr von Fisch? Weil man kann ja zum Beispiel auch im Blut den Omega-3-Index bestimmen und der ist ja optimal, wenn er über 8% ist. Aber was genau sagt das jetzt aus, wenn ich ja eigentlich auch keine Mangelerscheinungen habe, wenn der jetzt da drunter liegt? Der Omega-3-Index.
Genau, also das ist auch ein Punkt, den ich vielleicht ein bisschen unkonventionell sehe, weil meine Einschätzung jetzt vom Omega-3-Index ist, dass man sich da natürlich ein bisschen orientieren kann, dass das aber nicht wirklich aussagekräftig ist für gesundheitliche Effekte. Also ich will das vielleicht einordnen so, Omega-3-Index ab 8%, sagt man, das ist halt gut, irgendwie 8 bis 12% ist eine gute Versorgung. Wir haben aber keine Daten, die zeigen, wenn ich jetzt einen Omega-3-Index von 6% habe, ich nehme Supplemente, erhöhe den Omega-3-Index dadurch auf 10%, dass ich durch diesen Anstieg des Omega-3-Index einen gesundheitlichen Vorteil habe. So, und diese Daten gibt es halt nicht. Deshalb sehe ich das Konzept so ein bisschen kritisch. Also das ist halt anders als bei anderen Messwerten, wenn wir uns Cholesterinwerte angucken im Blut oder HbA1c bei Diabetes, da können wir direkt sehen, wenn sich diese Werte verbessern, verbessert sich auch die Gesundheit. Und das ist beim Omega-3-Index nicht so gegeben. Trotzdem, also ich versuche mal da jetzt als Wissenschaftler, ne, das zu sehen, wie einerseits die Daten sind. Auf der anderen Seite wollen die Menschen natürlich auch eine praktische Empfehlung haben. Was soll ich jetzt damit machen, wenn es nicht so aussagekräftig ist? Und da würde ich sagen, na, es kommt ja medizinisch immer auf eine Nutzen-Risiko-Abwägung an. Also ich sehe die positiven Effekte von Omega-3-Fettsäuren meistens überschätzt. Also es gibt positive Effekte, aber die sind nicht so stark, wie man allgemein so denkt. Auf der anderen Seite sind die Risiken aber relativ gering. Ne? Das heißt, wenn wir uns Nebenwirkungen angucken, dann haben wir ja bei Dosierungen so bis 1, 2 Gramm pro Tag eigentlich überhaupt keine Nebenwirkungen. Es gibt zwei Besonderheiten. Das ist einerseits eine erhöhte Blutungsneigung bei Menschen, die schon Gerinnungsstörungen haben. Die müssen besonders aufpassen. Und wir haben ein Risiko für Vorhofflimmern, was sich sehr gefährlich anhört, was aber keine akut lebensgefährliche Herzrhythmusstörung ist. Und das sind so die einzigen Risiken. Das heißt, wenn man das für sich abwägt, ne, also ich habe keine erhöhte Blutungsneigung und Herzrhythmusstörung kriege ich mit die Präparate auch nicht. Und auf der anderen Seite habe ich einen positiven Effekt, der meiner Meinung nach jetzt nicht so richtig krass toll ist, aber der in gewisser Weise da ist, dann kann man daraus natürlich eine eigene Schlussfolgerung ziehen. Und ich persönlich würde die Supplementation aufgrund dieser Nutzen-Risiko-Abwägung empfehlen. Na, aber man sollte die Effektstärken einfach überhaupt nicht überschätzen.
Okay. Das heißt, es würde jetzt, wenn wir uns eine Pyramide an Supplements vorstellen, nicht unbedingt die Basis bilden, sondern irgendwo mittendrin sein oder an der Spitze? Oder wo würdest du Omega-3 dann einordnen?
Genau, also wenn an der Spitze nicht so wichtig bedeutet, dann würde ich das so sehen. Also ich habe früher die Ernährungspyramide immer falsch verstanden. An der Spitze waren Süßigkeiten. Ich dachte, das Wichtigste ist oben und unten kommen die
Nee,
unwichtigen
anders.
Sachen. Da war wohl andersrum. Also hier ist das natürlich auch, wenn man die Pyramide so sieht, das Breite ist das Wichtige unten, dann wäre da Vitamin D, ne, was das Relevanteste ist. Ich würde dann wirklich auch Selen und Jod relativ schnell dahinter sehen. Und Omega-3, ja, im oberen Drittel. Also vielleicht, um das nochmal auch so klar zu machen, ich habe jetzt auch gesagt, die Wirkung wird überschätzt. Was bedeutet das? Ne? Also wir haben da medizinisch, gibt es immer so einen Anhaltspunkt, das ist ohne jetzt zu viel in die Details einzusteigen, das ist die Number Needed to Treat. Das heißt, wir können untersuchen, Wie viele Menschen müssen wir mit einer Maßnahme behandeln, damit wir einen positiven Effekt bekommen? Und ich habe ja gesagt, also Omega-3-Supplemente können das Risiko für einen Herzinfarkt signifikant senken. Und jetzt ist aber die Frage, wie viele Menschen müssen Omega-3-Präparate nehmen, damit ein Herzinfarkt behindert wird? Das beschreibt die Number Needed to Treat. Und die ist bei Omega-3-Präparaten sogar ungefähr 1 zu 400. Also es wird ein Herzinfarkt behindert bei 400 Anwendern, aber 399 von denen nehmen die komplett umsonst. Und das ist einfach jetzt so eine Einschätzung, wo man sich, das kann ich jetzt ja nicht sagen, was war es oder falsch, sondern da muss man sagen, finde ich das ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis. Wenn wir uns Medikamente angucken, zum Beispiel Statine als Cholesterinsenker, die haben so eine Number Needed to Treat zwischen 1 zu 6 bis 1 zu 70. Also das sind deutlich stärkere Effekte. Also das bedeutet, die Omega-3-Präparate sind durchaus wirksam, aber die Effektstärke ist doch sehr gering.
Ja, spannend. Und um noch kurz das Thema Omega-3 abzuschließen, du hattest ja schon angesprochen, dass Omega-3 eben antientzündliche Wirkungen auch hat. Wie verhält sich das denn dann zu Erkrankungen wie Rheuma und Arthrose, also gelenkentzündliche Erkrankungen?
Also das ist umfassend untersucht, insbesondere halt für rheumabedingte Entzündungen. Und da zeigen viele Studien auch an Menschen, ich spreche ja lieber über Menschen als über Mausstudien, gezeigt, dass diese Omega-3-Präparate halt wirklich Entzündungen reduzieren können, rheumabedingte Entzündungen und auch Symptome, rheumabezogene Symptome lindern können. Und das kann über Seefisch genauso funktionieren. Die Studien gibt es halt auch. Wenn man das über Omega-3-Präparate machen möchte, sind dazu, das ist das Entscheidende, so mindestens 2 Gramm pro Tag erforderlich. Also wenn viele Leute auch sagen, das reicht oder das funktioniert bei Rheuma nicht, dann ist das meistens unterdosiert. Also mindestens 2 Gramm pro Tag, dann haben wir positive Effekte auch auf rheumabedingte Symptome. Das ist dann auch der Dosisbereich, nur nochmal als Ergänzung, wo man auch auf Nebenwirkungen in Form von Herzrhythmusstörungen achten muss. Die können auftreten und dann sollte man das sofort absetzen und eben am besten mit der Kardiologin besprechen. Aber die Wirksamkeit ist da.
Okay. Und gibt es in dem Zusammenhang jetzt Thema Rheuma und Arthrose auch andere Supplements, wo die Datenlage sehr gut ist? Weil es gibt ja ganz viele Wirkstoffe, die versprechen, eine Verbesserung der Schmerzen zu hervorzurufen, aber man weiß ja dann immer gar nicht in diesem Dschungel von Supplements, was soll ich mir jetzt eigentlich kaufen, was nicht, wenn ich betroffen bin.
Also da ist die, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das ist so ein Riesenfeld. Also da würde ich gerne wirklich auch in die ganzen Details dann reingehen. Ne? Hyaluronsäure und Chondroitinsulfat und Kurkumin und Kollagen und was es alles gibt. Also das würde das ein bisschen sprengen. Vielleicht um das ganz zusammenzufassen. Da gibt es pauschal nichts, was man wirklich gut empfehlen kann, was auch bei Arthrose, was ja viele Menschen betrifft, dann so nachweislich einen guten Effekt hat, sondern wir haben ein paar Studien, die zeigen positive Effekte auf auch insbesondere Kniegelenksarthrose durch Kollagensupplementation und durch Kurkuminsupplementation. Aber in diesen Studien ist es so, die haben Effekte gezeigt und diese Studien wurden dann immer durchgeführt in der Kombination mit Kollagen und oder Kurkumin, kombiniert eben mit Physiotherapie. Und man kann nicht unterscheiden an den Ergebnissen, was war der Effekt jetzt der Physiotherapie und was lag jetzt alleine an dem Präparat. Und der zweite Punkt, den man beachten muss, ist ganz sicher unwirksam sind diese Nahrungsergänzungsmittel bei einer fortgeschrittenen Arthrose. Also wenn man wirklich starke Schmerzen schon hat, dann bringen die definitiv nichts. Also wenn man es positiv drehen will, also insbesondere Kurkumin und Kollagen könnten bei beginnender leichter Arthrose im Zusammenhang mit Physiotherapie einen geringen positiven Effekt haben. Und das ist jetzt das Positivste, was man da rauskitzeln kann.
Okay, dann schreibe ich mir das mal als ein Thema für die Zukunft auf, dass wir da auf alles andere nochmal im Detail eingehen.
Gerne, genau. Vielleicht als Ergänzung dazu, was wirklich hilft bei Arthrose, ist natürlich Abbau von Übergewicht und Adipositas. Also das will ich immer auch als Disclaimer dazu sagen. Also wenn man adipös ist, das führt natürlich zu einer mechanischen Gewichtsbelastung der Gelenke und zu einer systemischen Entzündung. Und das führt auch zu einer Entzündung in den Gelenken. Das heißt, wenn man sowieso Adipositas hat und Arthrose, dann würde ich empfehlen, wirklich alle Ressourcen, die man hat, in den Abbau von Adipositas zu stecken, statt das Geld für Nahrungsergänzungsmittel auszugeben, weil dann die Effektstärke wirklich durch Adipositasabbau viel, viel, viel stärker sein wird.
Ja. Ja, ich denke, das ist generell wichtig bei dem Thema, dass man da immer wieder kurz mal den Blick auf das Gesamte wirft, ob man denn die Basis quasi mit Bewegung, Schlaf und ausgewogener Ernährung schon erfüllt und sich dann anschaut, mit welchen Supplements kann ich da jetzt noch irgendwas optimieren oder ergänzen. Ich wollte noch mal auf das Thema Eisen eingehen. Du hattest schon angesprochen, dass besonders Frauen eben oft Eisenmangel haben aufgrund der Menstruation. Wann ist hier eine Supplementierung sinnvoll? Wann sind auch Eiseninfusionen sinnvoll? Und wie können wir den Eisenwert im Blut richtig bestimmen?
Also, das ist schon der letzte Punkt, der wichtigste. Eisen nie supplementieren, ohne das im Blut zu bestimmen. Denn auch Eisen, das ist ähnlich wie bei Selen, hat eine geringe therapeutische Breite. Das heißt, wir können auch zu viel Eisen einnehmen und das kann akut toxisch sein. Das ist eben ein Metall, was wirklich auch akut toxische Wirkung hat. Aber auch langfristig eine leichte Überdosierung an Eisen erhöht zum Beispiel das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, insbesondere für Diabetes. Also diese Daten gibt es auch. Zusätzlich eine systemische Inflammation wird durch Eisenüberschuss langfristig gefördert. Also das sollte man nicht machen. Deshalb Eisen immer vorher messen. Und das ist ähnlich auch wie beim Vitamin D, dass man deshalb keine pauschale Eisenempfehlung in Bezug auf die Dosierung geben kann, sondern immer individuell messen und dann supplementieren. Und was muss man messen? Also da gibt es sehr viele Dinge, wo man auch jetzt in die Details einsteigen könnte, um den Eisenstatus wirklich zu erheben. Vielleicht das Wichtigste, das, was am häufigsten gemacht wird, ist das Hämoglobin zu bestimmen, den HB-Wert. Der ist sehr wenig aussagekräftig. Den würde ich deshalb für den Eisenstatus nicht empfehlen, sondern das Beste, was man so einfach als auch regelmäßige Untersuchung machen kann, ist das Serum Ferritin. Das Serum Ferritin gibt nämlich einen Hinweis darauf, wie der Eisenspeicher ist. Und der HB-Wert, der schlägt erst relativ spät an. Also deshalb das Serum Ferritin bestimmen lassen. Und danach kann man dann die erforderliche Eisendosis ausrechnen und eben dann hinterher wieder nachmessen. So, und die Frage dann Eiseninfusion, das ergibt sich im Prinzip aus diesem Serum Ferritin und aus dem Eisenstatus. Also weil der Eisenmangel sehr stark ist, dann würde man, um den schnell zu beheben, mit einer Eiseninfusion anfangen, weil eine orale Einnahme von Eisen, die wirkt relativ langfristig. Das dauert Wochen, bis man da einen positiven Effekt merkt. Und da kann eine Infusion beim schweren Mangel kurzfristig sinnvoll sein.
Und woran liegt es, dass manche Frauen immer wieder Probleme mit Eisenmangel haben und andere aber überhaupt nicht? Vorausgesetzt, beide haben regelmäßig ihre Menstruation.
Ja, also wir haben beim Eisen ganz viel individuelle Resorptionsfaktoren einerseits, die eine Rolle spielen. Also und das Zweite ist die Ernährung, wo es große Unterschiede gibt. Also ich fange an mit den Resorptionsfaktoren. Das ist so, das Eisen, das hat ein relativ enges Resorptionsfenster im Darm. Das wird im Zwölffingerdarm aufgenommen über einen Abschnitt von 10, 12 Zentimetern. Und wenn das schnell daran vorbeigeht, weil ich das mit irgendeiner Nahrung kombiniere, weiter hinten im Dünndarm wird es dann gar nicht mehr aufgenommen. Das heißt, wir haben ganz starke Nahrungseffekte. Und an diesem Dünndarm-Resorptionsfenster haben wir eben auch individuell Unterschiede, zum Beispiel genetisch bedingt oder hormonell bedingt. Und das ist individuell so unterschiedlich, dass man deshalb auch nicht pauschal sagen kann, wie die Aufnahmesituation sein wird. Also das kann man sich zum Beispiel auch interessanterweise klar machen an der Schwangerschaft. Ne, haben wir schon drüber gesprochen, da fallen die Menstruationsverluste dann weg. Und da ist es manchmal so, auch Frauen, die sehr wenig Eisen mit der Nahrung aufnehmen, die sind in der Schwangerschaft auf einmal sehr gut versorgt, brauchen keine Supplemente, weil die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft dazu führt, dass das bisschen Eisen, was in der Nahrung drin ist, viel, viel, viel effektiver im Zwölffingerdarm aufgenommen wird als außerhalb der Schwangerschaft. Und das kann man nicht vorhersehen, das kann man eben nur messen. Und das ist so die Erklärung. Das heißt, wir haben einerseits hormonelle Unterschiede, genetische Unterschiede in der Resorptionsleistung und wir haben Ernährungsfaktoren. Ne? Also auch selbst wenn ich die gleiche Eisenmenge aufnehme mit Hülsenfrüchten oder mit Fleisch, spielt natürlich eine Rolle, ob ich das mit Fruchtsaft kombiniere, ob ich das mit Ballaststoffen kombiniere. All das beeinflusst ja die Resorptionssituation dann.
Vielleicht da einfach kurz ein paar praktische Tipps. Wie kann ich die Eisenaufnahme verbessern? Zum Beispiel Fruchtsaft hast du schon angesprochen durch Vitamin C. Und was aber, also welche Kombinationen hemmen vielleicht die Eisenaufnahme, dass man da einfach ein bisschen drauf achten kann?
Genau, also erstmal grundsätzlich, eine Eisenzufuhr ist ja am besten mit Fleisch und dann haben wir noch die Hülsenfrüchte. Und deshalb ist es erstmal nicht grundsätzlich empfehlenswert, nur für eine optimale Eisenversorgung möglichst viel Fleisch zu essen. Also das finde ich immer nochmal einen wichtigen Punkt dazu, weil man muss ja das Gesamtsystem Körpergesundheit sehen und ernährungsmedizinisch ist jetzt nicht sinnvoll, viel Fleisch zu essen, nur damit man auf Eisen kommt, sondern das sollte man vielleicht dann eben über Hülsenfrüchte machen oder über Nahrungsergänzungsmittel und dann auf die richtige Einnahme achten. Und da ist es auf der einen Seite so, Eisen wird am besten aufgenommen, wenn wir das Eisen mit Fruchtsaft kombinieren, also mit sauren Lebensmitteln, die reduktiv wirken, also die antioxidativ wirken am Eisen. Na, dadurch wird es halt besser aufgenommen. Fruchtsäuren funktionieren dabei sehr gut. Wir haben ja auch Magensäure, aber die funktioniert dann nicht so gut, sondern das müssten halt bestimmte Säuren sein, die halt da reduktiv wirken. Das sind Fruchtsäuren. Deshalb Eisen halt für Lebensmittel auch zum Beispiel, wir haben ja Eisen auch in Vollkorn, Haferflocken mit Obst zum Beispiel kombinieren. Dann ist es grundsätzlich so, dass Eisen besonders gut nüchtern aufgenommen wird. Das kann man ausprobieren, weil die meisten Sachen, die in der Nahrung drin sind, die Eisenaufnahme erstmal hemmen, wegen dieses Resorptionsfensters. Aber nüchtern Einnahme führt bei vielen Menschen halt zu Übelkeit durch Eisen. Also das muss man einfach ausprobieren. Das ist so eine Abwägung. Am effizientesten wäre es nüchtern, aber das ist die Verträglichkeit schlecht. Deshalb Eisen dann mit Fruchtsäften oder Frucht kombinieren. Und das verhindern, was Eisenaufnahme reduziert. Und das ist insbesondere Kaffee. Ne? Kaffee und die Gerbstoffe da drin enthalten, die hemmen die Eisenaufnahme. Also besser Kaffee mit Fruchtsaft nehmen, kleines Glas und nicht mit Kaffee morgens.
Also es das heißt einfach zeitlich Abstand dazu halten. Das
Genau.
würde ausreichen. Ja.
Genau, das reicht da aus. Fällt mir gerade noch ein, Spirulina. Ne? Spirulina ist auch so ein Ding, was hier viele Leute gerne nehmen. Warum auch immer, würde ich immer von abraten. Spirulina ist so eine Substanz oder ist ein Präparat, was übrigens auch Eisen aus der Nahrung bindet. Also wenn ich wenig Eisen sowieso aufnehme und dann noch Spirulina-Präparate, dann erzeuge ich einen Eisenmangel. Nebenbei erzeugt dann auch Vitamin B12-Mangel, weil Spirulina auch B12 aus der Nahrung bindet. Aber das nebenbei.
Interessant. Wir haben jetzt schon ein paar Nährstoffe uns angeschaut. Eisen, Omega-3, Selen, Jod, Vitamin D. Wenn wir jetzt nochmal diese Supplement-Pyramide uns vorstellen, was würdest du sagen, kommt auf jeden Fall noch unten in die Basis oder auch mittig, vor allem eben bezogen auf die Versorgung in Deutschland, was da als kritisch einfach gilt.
Ja, also da, das muss man wieder, ich weiß, das ist dann langweilig, das muss man individuell sagen, weil natürlich will jeder pauschal Antworten haben, aber das ist nicht seriös. Das machen halt manche. Man muss sich das wirklich individuell angucken. Wie ernährt sich der Mensch? Raucht der Mensch? Macht er viel Sport? Welche Medikamente nimmt er ein? Allein so die regelmäßige Pilleneinnahme oder regelmäßige Kopfschmerztabletten oder wirklich fünfmal die Woche Sport oder gar kein Sport. Das hat so einen Effekt auf den Nährstoffbedarf, dass man das pauschal nicht seriös sagen kann. Also grundsätzlich sind natürlich die Dinge, wo wir eben den Mangel haben, weit verbreitet eben das Vitamin D und das Jod. Und dann so im mittleren Bereich könnte man natürlich über Kalzium sprechen, was halt auch oft ein Problem ist. Dann könnten wir über Zink sprechen, was auch oft unzureichend ist, und vielleicht über Magnesium und Omega-3. Das wären so die, die ich im mittleren Bereich sehen würde. Aber wie gesagt, immer individuell angepasst.
Und bei Kalzium, warum könnte Kalzium kritisch sein? Ist das dann bei allen Personen, die auf Milchprodukte verzichten, oder hat das noch andere Ursachen?
Ja, also das ist ja eine wesentliche Quelle, Milchprodukte, und auch da Wieder, man muss nicht optimal, man muss nicht viele Milchprodukte konsumieren, um ausreichend mit Kalzium versorgt zu sein. Aber die Daten, ne, ich bin immer Freund von Daten und Fakten, sprechen einfach dafür, dass Kalzium auch ein unterschätzter Mikronährstoff ist. In Deutschland erreichen ungefähr die Hälfte der Frauen die Zuverempfehlung nicht. Und das liegt einfach daran, wenn wir uns die Lebensmittel angucken, wo Kalzium eine Rolle spielt, das sind die Milchprodukte natürlich. Das ist aber auch kalziumreiches Mineralwasser. Das sind Sojalebensmittel und das sind angereicherte Pflanzendrinks. Und da kann natürlich jeder für sich selber gucken. Insbesondere halt dieses Mineralwasser, da lohnt es sich, drauf zu gucken, wie ist der Kalziumgehalt in meinem Mineralwasser, weil das einfach, wenn ich 1,5 Liter am Tag trinke, nebenbei, ich muss sowieso trinken und dann habe ich ein kalziumreiches Mineralwasser. Allein mit diesen 1,5 Litern, wenn es kalziumreich ist, habe ich meinen Kalziumbedarf schon problemlos nebenbei gedeckt. Aber da achten eben viele nicht drauf und das führt dann dazu, dass die Zuverempfehlungen bei vielen Menschen nicht erreicht werden.
Okay. Und welche Rolle spielt jetzt die Kombination von Kalzium mit anderen Nährstoffen wie Vitamin D und Magnesium? Da hört man ja auch manchmal die Empfehlung, dass man das kombinieren sollte für eine bessere Aufnahme.
Das stimmt. Also das ist so, Kalzium hat natürlich, darauf bezieht sich das jetzt im Wesentlichen, natürlich eine zentrale Funktion für Knochenaufbau. So, und da brauchen wir sowohl Vitamin D als auch Vitamin K als auch Magnesium, damit das optimal eingebaut werden kann. Deshalb ist es wichtig, da auch bei den anderen Nährstoffen auf eine optimale Versorgung zu achten. Das muss nicht zeitgleich eingenommen werden, aber insgesamt halt damit gut versorgt zu sein. Wichtig vielleicht halt auch noch, sind Punkte bei Kalzium, die oft übersehen werden. Kalzium ist ja nicht nur wichtig für die Knochen, sondern das ganze Immunsystem und unsere Blutgerinnung, ne, und die Muskelaktivität und das ganze Nervensystem, die Neurotransmitter, das hängt alles von Kalzium ab. Ne, also die Knochen, das ist im Prinzip das Unwichtigste. Das weiß halt jeder, so, dass das wichtig für die Knochen ist. Aber für den Körper sind die Knochen das Unwichtigste. Also wenn wir einen Kalziummangel haben im Blut, dann sind wir innerhalb von Sekunden tot. Und ein Kalziummangel in den Knochen, da kann man jahrelang mit leben. Das ist übrigens auch die Erklärung, warum Kalzium-Blutwerte nicht aussagekräftig sind. Also wenn es darum geht, Geld zu sparen, nicht beim Hausarzt Kalzium im Blut bestimmen lassen als Eigenleistung. Das macht man im Krankenhaus bei Intensivpatienten. Aber solange man draußen rumlaufen kann, hat niemand einen Kalziummangel im Blut, weil der Körper immer darauf achtet, dass es konstant gehalten wird, damit die Blutgerinnung zum Beispiel funktioniert. Genau.
Ja, so wie jetzt bei Kalzium vielen gleich das Thema Knochen einfällt, so ist es ja beim Thema Magnesium mit Muskelkrämpfen. Also sobald man einen Muskelkrampf hat, hört man ja von jeder Ecke irgendwie den Tipp, nimm Magnesium. Dabei ist es oftmals gar nicht das Magnesium, sondern auch manchmal einfach Salzmangel, dass man deswegen einen Krampf bekommt. Welche Rolle spielt denn Magnesium sonst noch für uns und wie kann man hier sicherstellen, dass der Bedarf gedeckt ist?
Ja, also auch das ist so, dass ungefähr ein Viertel der Menschen in Deutschland die Zuverempfehlung für Magnesium nicht erreichen. Das finde ich halt schon auch wieder relativ viel, ne? Also ein Viertel. Und Magnesium, du hast es gerade schon gesagt, im Zusammenhang mit Sport, super spannendes Thema, ne? Für die Muskelaktivität. Aber ganz wichtig, wir haben gerade drüber gesprochen, Knochen, aber auch die Herz-Kreislauf-Funktion. Ne? Also für die Blutrückregulation, damit die Blutgefäße gut funktionieren, damit die auch locker werden können, damit die sich weiten können, was den Blutdruck senkt, ist eine optimale Versorgung mit Magnesium wichtig. Dann haben wir Magnesium eben bei der Muskelaktivität in der Skelettmuskulatur. Aber bei Sport, du hast es schon gesagt, da die Muskelkrampfursachen liegen ganz woanders. Da ist Magnesium nicht wirksam. Und wir haben einen positiven Effekt, ist ein kleines Spezialgebiet, bei der Migräneprophylaxe. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass auch Migräne-Supplementation und eine ausreichende Versorgung, aber auch eine Supplementation bei Menschen, die unter Migräne leiden, wirklich wirksam die Häufigkeit von Migräneanfällen reduzieren kann. So, und das sind vielleicht so die wichtigsten Punkte, wo man was Gutes rausziehen kann. Also Herz-Kreislauf-Gesundheit, und Migräneprophylaxe.
Ja, spannend. Was ich auch noch kurz fragen wollte, das habe ich mir vorhin notiert, als du das Thema Pille angesprochen hast. Vielleicht da einfach nur mal kurz, woran liegt es denn eigentlich, dass wir gewisse Nährstoffmängel entwickeln, wenn wir die Pille nehmen? Also was passiert da? Was macht die in unserem Körper?
Ja, auch das wieder würde alles sprengen. Ich fasse das gut zusammen. Das liegt einfach daran, dass es natürlich nicht die Pille gibt, die einzelne, sondern wir haben ja sehr, sehr unterschiedliche Zusammensetzungen, ne? Sowohl in der Dosierung als auch wir haben ja Mono- und Kombipräparate und dann haben wir noch unterschiedliche Substanzen da drin. Dadurch ergibt sich eben, dass verschiedene Pillen unterschiedliche Effekte haben. Aber wenn man das pauschal zusammenfasst, so warum haben wir diese Effekte überhaupt? Das ist natürlich so, dass wir da Östrogene enthalten haben und oder Progesteron und die wirken natürlich nicht nur auf irgendwie auf das Ovar oder auf Sexualfunktion, sondern wir haben die Östrogenrezeptoren in jedem Organ des Körpers und deshalb wirken die wirklich auf den gesamten Stoffwechsel. Das sehen wir auch in den Wechseljahren oder das sehen wir, wenn Pillenpräparate gewechselt werden von einem Präparat aufs andere in einer Zusammensetzung. Das macht ja ganz viel mit Stimmung, mit Stoffwechsel. Und das liegt einfach daran, dass diese Hormone natürlich im ganzen Körper wirken. Und das wirkt sich dann auch spezifisch auf Nährstoffe aus. Das kann sich auf Cholesterinwerte auswirken. Das kann sich aber auch auf die Nährstoffaufnahme im Darm auswirken. Das kann sich auf die Nährstoffausscheidung in der Niere auswirken. Und das erklärt dann eben diese Effekte der Pillenpräparate.
Ja, spannend. Jetzt haben wir uns ja ganz viel einzelne Nährstoffe angeschaut. Wie ist es denn jetzt mit All-in-One-Produkten oder Multivitaminprodukten? Weil sicherlich gibt es einfach viele Menschen, die entweder sagen, mir ist es einfach viel zu kompliziert, da alles einzeln zu supplementieren, aber es ist mir wichtig, dass ich gut versorgt bin. Also ich kaufe mir einfach so ein Multivitamin. Oder es gibt vielleicht auch die Personen, die sagen, ich will oder ich kann gar nicht auf meine Ernährung achten und lieber nehme ich da dann irgendwelche Supplements, um meinen Körper mit Vitaminen zu versorgen, als dass ich halt dann ja nicht gut versorgt bin.
Ja, da schlagen dann wieder so zwei Herzen in meiner Brust. Also ich sag mal, wieder fange ich damit an. Die reine Lehre und die Wissenschaft sagt, und das sagt nicht die Wissenschaft, sondern das sagen die Daten, es gibt für diese All-in-One-Multinährstoffpräparate keinen nachgewiesenen Vorteil. Also es ist halt gesundheitlich in riesengroßen Studien über Jahrzehnte mit Hunderttausenden Menschen gezeigt, dass die einfach so pauschale Einnahme von Multipräparaten keinen gesundheitlichen Vorteil hat. Nicht auf Krebs, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebenserwartung, auf gar nichts. Aber das Pragmatische ist natürlich was anderes. Das Pragmatische ist, dass man aus diesen Studien eben nicht sehen kann, weil das riesengroße Studien sind, das ist natürlich einerseits toll. Auf der anderen Seite gehen da aber einzelne Menschen unter, wo diese statistisch unter, wo diese Präparate vielleicht doch einen Vorteil gehabt haben. Das kann man einfach nicht erfassen, ne, weil diese Gruppen so groß sind. Das heißt, wir haben da trotz dieser riesengroßen Studie ganz viel Unsicherheit. So, und deshalb ist die Empfehlung, die reine Lehre in den Leitlinien kein Vorteil, also auch nicht einnehmen. Pragmatisch sehe ich persönlich bei diesen Multipräparaten eigentlich nur zwei Risiken, die man ganz gut verhindern kann. Also das eine Risiko ist, dass man natürlich diese Mikronährstoffe auch in Multipräparaten überdosieren kann. Und das kann man natürlich vermeiden, indem man sich mit Dosierung beschäftigt. Es gibt Höchstmengenempfehlungen, es gibt die Angaben, was da drin ist. Da sollte man gucken, dass man nicht Präparate nimmt, die eine 2000% Empfehlung, Dosierung haben, sondern dass man so im Rahmen der physiologischen Zufuhr bleibt, im Rahmen der Zufuhrempfehlung Höchstmengenempfehlungen einhält. Also Überdosierung muss man verhindern. Und das zweite Risiko dieser Multipräparate ist eher so psychologisch. Das kenne ich wirklich auch von Menschen persönlich, die denken, naja, ich nehme morgens mein Multipräparat und dann kann ich den ganzen Tag Junkfood essen und gesunden Lebensstil. Sport brauche ich auch nicht, weil ich nehme ein Multipräparat, das schützt mich vor allem. Und das ist natürlich Quatsch. Aber auch das kann man natürlich verhindern. Also wenn man sagt, ich benutze das nur als Sicherheitsnetz, weil ich nicht ständig meine Nährstoffe messe, und ich schaffe es nicht, mich jeden Tag perfekt zu ernähren, aber ich achte natürlich darauf, dass ich mich gesund ernähre, dann kann ich diesen psychologischen Mechanismus ja verhindern, und dann kann man diese Multipräparate durchaus nutzen. Man sollte sich dieser beiden Faktoren eben bewusst sein. Genau, und vielleicht als Ergänzung, also zu diesem psychologischen Faktor, das ist jetzt vielleicht ein kleinerer Bereich, aber das wird ja oft auch diskutiert bei Kindern, ne? Also soll man Kindern solche Multivitamine geben? Und da sind die offiziellen Leitlinienempfehlungen ganz klar nein. Und das sehe ich wirklich anders, auch aus psychologischen, aber auch inhaltlichen Gründen, ne, dass natürlich Eltern ganz, ganz viel Stress haben mit gesunder Ernährung für Kinder. Also Eltern haben ganz viele Ansprüche und an die Gesundheit, an die optimale Ernährung von Kindern. Und das kann in die Beziehung mit den Kindern, in das Essen lernen, super viel Stress reinbringen, wenn man darauf achten muss, dass sie zweimal in der Woche Seefisch und ganz viel Hülsenfrüchte und ganz viel Gemüse jeden Tag. Und es nimmt einfach Stress aus diesem Essen raus, wenn Kinder ein Multinährstoffpräparat bekommen. Und ich weiß, damit sind sie schon mal nicht im Mangel. Und ich kann viel entspannter damit umgehen, wenn das jetzt heute seinen Brokkoli nicht essen möchte oder so. Na, genau. Das ist eben ein pragmatischer Ansatz. So, das ist jetzt nicht die Leitlinienempfehlung, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung.
Ja, spannend. Und wenn wir jetzt uns das Thema Supplements nochmal anschauen, gibt es da jetzt einen idealen Zeitpunkt, zu dem man Supplements einnehmen sollte? Vielleicht hier auch wieder so das Optimum, wenn es das gibt laut Datenlage, und aber auch, was einfach so deine praktische Empfehlung wäre, weil besser ist es ja, man nimmt sie einfach irgendwann, als dass man sie dann irgendwann gar nicht mehr nimmt, weil es einem zu kompliziert wird, alle 2 Stunden irgendwas einzunehmen.
Genau, also das ist ja ein Nebeneffekt, den man nicht vergessen darf. Also jetzt, man muss auch immer darauf achten, dass gesunde Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel nicht zu einem zusätzlichen Stressfaktor werden, weil man da ständig einen Timer hat und alle 1 Minute, 1 Stunde 50 pünktlich seine Supplemente einnehmen muss. Und bei der Frage nach dem richtigen Einnahmezeitpunkt, da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also es gibt sehr viele Daten, die zeigen, dass zu bestimmten, wir haben einen zirkadianen Rhythmik im Körper, also mit Melatonin und Cortisol und die Dinge spielen eine Rolle. Wir haben ja gerade über Hormone auch gesprochen, die spielen auch eine Rolle bei der Resorption. Und das macht in der Resorption auch einen Unterschied, ob ich Magnesium morgens oder abends einnehme. Und daraus kann man dann theoretisch ableiten, aus diesen Mausmodellen, dass es besser ist, das zum Beispiel abends einzunehmen. In der Realität ist es aber so, im Menschen, diese Unterschiede sind so gering, dass es praktisch überhaupt keine Rolle spielt, diese Uhrzeit. Also das gilt für, kann ich jetzt pauschal sagen, für alle Nahrungsergänzungsmittel. Da können mir Leute Studien um die Ohren hauen und sagen, ja, das macht aber da 13% mehr Bioverfügbarkeit, wenn ich es morgens nehme als abends oder umgekehrt. Das ist in der Praxis komplett vernachlässigbar, weil wir so viele andere Faktoren haben, die eine Rolle spielen. Also nur als Beispiel, ich kann das zu der perfekten Uhrzeit einnehmen, aber wenn ich an dem Tag Sport gemacht habe oder eben keinen Sport gemacht habe, dann hat das einen Effekt auf die Bioverfügbarkeit von 20 oder 30%. Und das ist viel, viel relevanter natürlich als dieser theoretische Effekt. Also Uhrzeit spielt überhaupt keine Rolle. Vielleicht, ne, so ein bisschen, wenn man wieder was Positives da sehen will, wenn man Präparate einnimmt, die überwiegende Placebo-Wirkung haben. Also wenn ich jetzt natürlich Nahrungsergänzungsmittel einnehme, die mir beim Einschlafen helfen sollen, dann würde ich die abends nehmen. Aber ich glaube, das ist klar, ne? Irgendwie, das ist ja naheliegend. Ansonsten spielt es keine Rolle. Was wichtiger ist bei dem Einnahmezeitpunkt, ist natürlich Kombination. Also nicht die Uhrzeit, sondern ob ich das mit dem Essen einnehme, ne? Also als Zeitpunkt oder nüchtern oder so. Und auch da gibt es natürlich viele Geschichten. Ich versuche das wirklich immer, die Daten anzugucken, was die Fakten wirklich zeigen. Und das prominenteste Beispiel wahrscheinlich das Vitamin D. Vitamin D ist ja ein fettlösliches Vitamin, wo alle Leute sagen, deshalb immer auch mit ein bisschen Öl einnehmen oder mit einer fettreichen Mahlzeit. Stimmt theoretisch, das ist in Menschen untersucht, die zeigen, die Vitamin D-Präparate in den Dosierungen, die wir haben, das wird auch komplett mit Wasser aufgenommen. Also auch da sind wir bei 10, 15% weniger, aber bei einer regelmäßigen Einnahme und ich messe den Blutwert einmal im Jahr oder was, spielt das wirklich keine Rolle. Also das Ideale ist natürlich ein fettlösliches Vitamin mit einer fettreichen Mahlzeit oder mit einer fetthaltigen Mahlzeit einzunehmen. Aber man muss jetzt nicht nur deshalb Fett dazu essen, sondern die Studien zeigen ganz eindeutig, auch fettlösliche Vitamine werden in einem gewissen Rahmen so aufgenommen. Wo das vielleicht doch relevant ist, ist das Einzige, sind Omega-3. Wir haben über Omega-3 gesprochen. Das ist so anders als bei den fettlöslichen Vitaminen, dass die Omega-3-Fettsäuren wirklich nur gut aufgenommen werden mit einer fetthaltigen Mahlzeit und das sollte man dann schon kombinieren.
Ja. Okay, sehr spannend. vielleicht noch, ich habe jetzt noch so ein paar abschließende Fragen. Noch sind wir ja im Zeitrahmen.
Alles gut, ich bin entspannt, also wirklich.
okay. Es gibt ja Referenzwerte für die Mikronährstoffe, wo wir sagen, das sollten wir ungefähr laut Richtlinie erreichen. Wie unterscheiden sich die aber häufig zur optimalen Versorgung?
Ja, diese Referenzwerte, die auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kommen, die sind ein Stein ständiger Anstoß ständiger Missverständnisse, ne? Also es ist so, die sind schon mal so konzipiert, dass damit lebenswichtige Funktionen aufrechterhalten werden sollen und Mangelernährung oder Mangelkrankheiten verhindert werden sollen, dass halt auch ernährungsmitbedingte Krankheiten verhindert werden sollen möglicherweise und dass vielleicht auch Reserven gebildet werden sollen. Aber primär geht es darum, Mangelkrankheiten zu verhindern. Und das ist natürlich weit entfernt von einer optimalen Versorgung. Das bedeutet, da sollte man wirklich diese Zufuhrempfehlung als Minimum nehmen. Das sollte man ja, langfristig, mittelfristig erreichen. Aber das Optimum liegt bei den Nährstoffen natürlich deutlich darüber. Zu den Missverständnissen gehört halt auch, dass diese Zufuhrempfehlungen wirklich nur der groben Orientierung dienen. Ne? Also die gelten auch nicht, zum Beispiel, wenn ich schon Krankheiten habe. Also die gelten nur für Gesunde. Und wenn ich Krankheiten habe, dann gelten diese Zufuhrempfehlungen sowieso nicht für mich. Oder wenn ich eine schwere Krankheit hatte, jetzt in der Genesung bin. Oder wenn ich zum Beispiel auch explizit, das steht im Kleingedruckten immer drin, wenn ich regelmäßig Medikamenteneinnahme habe oder regelmäßig höhere Mengen Alkohol konsumiere, gelten die DGE-Zufuhrempfehlungen für mich nicht. Und wenn man sich das mal ausrechnet, das haben ja Menschen gemacht, wie viel Prozent der Bevölkerung sind das, die nie regelmäßig Medikamente einnehmen, die keine chronische Krankheit haben, ne, und auch Adipositas ist eine Krankheit, dann sind wir ungefähr bei 25% der Bevölkerung, die diese Kriterien erfüllen, für die diese Zufuhrempfehlungen gelten. Ne, also den Großteil, die erfüllen diese Kriterien nicht. Und da muss man sich dann immer wirklich individuell anschauen, so wie die Zufuhr optimal gestaltet wird. Und da sind die Referenzwerte eher so die Untergrenze.
Okay. Und was wir ja auch am Anfang schon besprochen hatten, war das Thema Tests. Hatten wir ja kurz schon mal angeschnitten. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich gehe zum Arzt und lasse diverse Werte in meinem Blut testen und muss es wahrscheinlich, wenn ich Kassenpatient bin, eben selbst zahlen, beziehungsweise die meisten Werte auf jeden Fall. Dann haben wir auch die Online-Tests und da gibt es ja zum Beispiel auch jetzt immer mehr Unternehmen, die bieten personalisierte Nährstoffpläne und Supplements an. Die sagen dann, sie können uns ihr Blut schicken, wir untersuchen das und dann bekommst du dein personalisiertes, individuelles Supplement. Gibt es da irgendwelche Tipps von deiner Seite, wo du sagst, da sollte man vorsichtig sein oder man sollte generell eben, abgesehen jetzt von vielleicht dem Online-Vitamin-D-Test oder dem Selbsttest für zu Hause, man sollte da definitiv die Finger von lassen und einfach zu einem Arzt gehen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt und das für einen untersuchen kann.
Genau, also auch ein großes Thema, will ich vielleicht auch ein paar Warnungen so aussprechen, was vielen Leuten vielleicht gar nicht so klar ist. Also ich plädiere wirklich immer dafür, das in der Arztpraxis professionell machen zu lassen. Ich kann es auch ausführen. Und das liegt nicht daran, ne, dass ich damit oder irgendwer ein Arzt damit reich wird, dass er irgendwelche Bluttests macht. Also das ist wirklich nichts, womit man da groß Geld verdienen kann. Also das ist nicht der Grund, warum ich das empfehle, sondern es ist einfach so, dass vielen überhaupt nicht klar ist, ich habe es vorhin kurz erwähnt, die sogenannte Präanalytik spielt eine Rolle. Ne? Also wie wird das Blut abgenommen, wie wird das transportiert, zu welchem Labor wird das gebracht, ist dieses Labor akkreditiert? Also jeder kann natürlich irgendwelche Blutwerte untersuchen, aber manche Labore sind akkreditiert. Das heißt, sie haben ihre Zertifizierung, in der Zertifizierung nachgewiesen, dass sie eine hohe Qualität haben. So, und das ist online mit der Online-Test oft nicht gegeben. Und so ein Red Flag wirklich für diese Online-Tests ist, wenn, wie du es gerade gesagt hast, das Labor mit den Ergebnissen direkt Supplementationsempfehlungen macht. Weil da ist ja offensichtlich, dass da direkte Interessenkonflikt da ist, weil ich als Labor natürlich davon profitiere, dass ich möglichst viele Mängel habe, die ich dem Patienten dann als Supplementationsempfehlung da verkaufen kann. Und das ist in der Arztpraxis natürlich nicht so. Also wenn da ein Mangel rauskommt, verdient ja der Arzt nicht an den Nährstoffpräparaten. Deshalb hat man da einfach ja, eine unabhängigere Ergebnisse. Also wir haben kein direktes Verkaufsinteresse da. Die Blutentnahme ist professionell. Ne? Die Präanalytik heißt, das ist professionell. Arztpraxen arbeiten nur mit akkreditierten, zertifizierten, standardisierten, qualitätsgesicherten Laboren zusammen. Und vielleicht noch, was auch keinem oder vielen Menschen gar nicht so klar ist, die ärztliche Interpretation der Ergebnisse, die ist super wichtig. Denn wir wollen ja Menschen behandeln und nicht Laborwerte. Ne? Also das ist so, wenn ich jetzt einen Selbsttest mache und da kommt dann raus, mein Eisen ist zu niedrig, mein B12 ist zu niedrig, dann ist ja der normale Reflex, was auch diese Hersteller sagen, ja gut, dein Eisen ist zu niedrig, musst du Eisen supplementieren. Oder B12 ist zu niedrig, musst du B12 supplementieren. Da gehören zwei Punkte dazu. Das eine ist, dass man das erstmal ärztlich interpretieren muss, wie relevant ist dieser Wert überhaupt? So, ne? Also diese Referenzwerte bedeuten nicht, wenn ich unterhalb des Referenzwertes bin, dass ich automatisch eine Krankheit habe oder einen Mangel, sondern wir haben Standardabweichungen. Man kann völlig gesund sein, man kann wirklich gut versorgt sein, auch wenn man unterhalb vom Referenzbereich ist. Das muss man einordnen. Und der zweite Punkt dazu ist, wenn so ein Mangel vorliegt, sollte man auf keinen Fall, wie das bei Selbsttests dann ist, einfach aufgrund des Testergebnisses dann Supplement holen. Warum nicht? So ein Messwert, der zu niedrig ist, das muss ein ärztlicher Anfangspunkt für die Diagnostik sein. Denn das kann sich eben klar machen, so ein B12, was zu niedrig ist, das kann einfach daran liegen, dass ich zu wenig Fleisch esse oder kein Fleisch esse und ne, ich lebe vegan, so, dann habe ich keinen B12-Zufuhr, mein Supplement ist zu niedrig, aber die Zufuhr ist zu niedrig. Das kann aber auch sein, dass ich einen Nierentumor habe, dass ich eine Leukämie habe, dass ich eine schwerwiegende Erkrankung habe. Das gleiche bei anderen Messwerten auch. Wenn die zu niedrig sind, das kann ein Hinweis auf eine schwerwiegende Erkrankung sein. Und die kann man natürlich nur ärztlich abklären. Also wenn der Arzt sieht, das ist zu niedrig, dann würde er eine Folgeuntersuchung machen und gucken, aha, liegt das vielleicht an einer Entzündung irgendwo im Körper, an irgendeinem Tumorgeschehen, einer schweren Erkrankung, oder liegt es einfach daran, dass die Ernährung zu wenig Substanz liefert. Und das würde ich wirklich immer allen Menschen mitgeben, bei einem niedrigen Messwert, das ist der Anfangspunkt für weitere Untersuchungen und nicht der Anfangspunkt für ein Supplement. Und das spricht aus meiner Sicht dann auch ganz zentral gegen diese Selbsttests.
Okay. Und welche Werte würdest du sagen, kann man oder sollte man vielleicht routinemäßig beim Arzt bestimmen lassen? Auch wenn man jetzt sagt, mir geht's eigentlich gut, ich ernähre mich wirklich ausgewogen, aber mir geht's super. Vielleicht kann man Vitamin D regelmäßig mal bestimmen, aber gibt's da noch andere Werte? Und wie oft würdest du sagen, ist es sinnvoll?
Ja, da ist wieder immer dazu, individuell muss ich mir die Menschen angucken, dann kann ich individuelle Empfehlungen geben, wenn man es wieder pauschal machen möchte. Vitamin D halte ich für gar nicht mal zwingend notwendig, das jedes Jahr zu machen. Also wenn ich das am Anfang mache, Vitamin D, und habe da meine Dosierung fürs Nahrungsergänzungsmittel gefunden, womit ich gut im optimalen Bereich bin. Und wenn ich dann an meinem Körper nichts ändere, also wenn ich nicht drastisch Gewicht abnehme oder drastisch zunehme oder auf einmal Fasten mache oder von null Sport auf siebenmal die Woche Sport mache, also irgendwas Drastisches, dann wird sich das auch nicht ändern. Dann kann man alle paar Jahre mal nach dem Vitamin D gucken. Ne? Aber umgekehrt, wenn ich an meinem Körper irgendwas ändere, ne, wenn ich anfange, Medikamente einzunehmen oder Gewicht zu oder abnehme und so deutlich, dann kann das auch häufiger ein Grund sein für Vitamin D. Also das so allgemein dazu. Und dann, was sonst noch sinnvoll ist, ist natürlich ganz oft eben aufgrund der, ne, Häufigkeit des Mangels Eisen. Ne, da haben wir drüber gesprochen, das Serum Ferritin halte ich für sehr wichtig. Das kann man auch auf jeden Fall einmal jährlich machen. Beim Vitamin B12, das halte ich auch für sehr wichtig. Nicht nur, wenn man vegan lebt, sondern auch viele andere Menschen haben einen unzureichenden B12-Status. Da ist es wichtig, dann das Rolo-TC zu bestimmen, also das aktive Vitamin B12. Genau, und dann kann man ergänzend dazu nochmal machen, das halte ich persönlich für relativ gut, das ist das Selenoprotein P zu bestimmen für den Selenstatus. Und das wären jetzt vielleicht so allgemeine Sachen, ja, die grundsätzlich interessant sind.
Ja, spannend. Vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Gibt es denn sonst irgendwelche Entwicklungen oder Trends, die du im Bereich Nahrungsergänzungsmittel für die Zukunft siehst?
Ja, also du hast es auch kurz angesprochen, die Personalisierung. Also es gibt ja jetzt schon den Trend, natürlich personalisierte Ernährung und auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln einfach aufgrund von Labortests oder so dann personalisiert Supplement zu empfehlen. Das ist aber noch sehr, sehr unzulänglich, weil das einfach aufgrund von Laborwerten, das reicht nicht aus, da müssen noch andere Daten mit reingehen. Das halte ich für so einen großen, wichtigen Trend, dass eben das All-in-One aus der Gießkanne da nicht das Zielführende sein wird, sondern dass man neben der Ernährung natürlich noch Genetik und Resorption und verschiedene andere Faktoren mit reinnimmt, um wirklich personalisierte Nahrungsergänzungsmittel dazu haben. Das wird, glaube ich, was Wichtiges sein.
Ja, sehr gut. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt noch meine drei abschließenden Fragen an jeden Gast. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich habe dich jetzt schon das zweite Mal hier, ob ich die jetzt
Was habe ich
nochmal
denn damals
stelle.
gesagt? Weiß ich gar nicht mehr.
Genau.
Also
Umso besser, weil dann fragen wir das
muss.
jetzt einfach nochmal für alle, die vielleicht die erste Episode noch nicht kennen oder auch wenn jetzt deine Antworten ganz anders sind, würde ich sagen, wir machen das einfach nochmal. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Schokolade. Ich weiß nicht, ob ich damals auch Schokolade gesagt habe, aber es stimmt wirklich. Schokolade. Schokolade ist vom Nährwertprofil nicht optimal, aber Schokolade macht glücklich und in Maßen ist da überhaupt nichts gegen auszusetzen. Deshalb, ich esse jeden Tag Schokolade, nicht viel, aber ganz, ganz wichtig.
Kleines Stückchen.
Kleines Stückchen,
Und
genau.
ja, alles in Maßen. Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben gewesen?
Das ist eindeutig Geburt unserer Kinder gewesen und das, was es an Veränderungen mitgebracht hat. Also das zu sehen, wie Leben auf die Welt kommt, wie sich Leben entwickelt. Also das ist das Prägendste, glaube ich, was es überhaupt gibt. Und das verändert die Sicht auf ganz, ganz viele Dinge im Leben auf die Welt. Und der zeigt doch nochmal auch, wie wichtig da gesunde Ernährung bei Kindern ist.
Ja. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ach, so viele. Nicht nur motzen, sondern anpacken, ne? Besser machen. Ne? Also nicht an den großen Problemen verzweifeln, ne? Weil man die Welt nicht retten kann, sondern im Alltag einfach das zu ändern, was man ändern kann. Na, man kann nicht die ganze Welt retten, aber man kann in seinem kleinen Umfeld anfangen. Und wenn das viele Menschen machen, dann geht es auch wirklich allen besser.
Ja, das stimmt mit Sicherheit. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich fand es wahnsinnig interessant, habe mir hier auch einige Notizen mitgemacht und ja, bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
Dankeschön, hat mich riesig gefreut.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.